In einem Aufsatz in der New York Times vom 18. August beschreibt die Autorin J. Caspian Kang eine neue Latenz in der Wirkung des politischen Materialismus, obwohl sie und eine Generation von Subaru-Sozialisten längst finanziell sicher aufgestellt sind, werden sie nicht konservativer, sondern bewahren sich die durch die Kampagne von Bernie Sanders geprägten linken Überzeugungen. Ein Stück Sozio-Essayistik irgendwo zwischen autobiografischer Betrachtung und soziologischem Befund, an dessen Ende als verwandte Artikel dann How Carol Claire Burke wrote the biggest book of the year empfohlen wird. Burkes Millionenbestseller Yesteryear lebt ebenfalls von soziopolitischen Thesen und präsentiert Figuren zwischen Weberschem Idealtypus und narrativem Eigengewicht. Im weit rechts gelegenen Zentrum des Romans steht Natalie Heller Mills, die als Tradwife-Influencerin für ein öffentliches Online-Publikum das perfekte Hausfrauenleben mit cherubinischer Kinderschar, Cowboy-Ehemann Caleb und einer fotogenen Farm im ländlichen Idaho vorspielt. Natürlich handelt es sich um eine Fassade, um ein exemplarisch gelebtes Leben, das erst durch Finanzspritzen von Calebs Politdynastie und einer Schar von Hilfsarbeitern, Nannies und Producern möglich wird. Lange sind kritische Online-Kommentare, Alltagsstress und ihr Tumba-Gatte Natalies größte Sorgen. Doch eines Morgens erwacht sie in der finsteren Realität des von ihr propagierten Weltbilds. Im Jahr 1855 ist das Farmleben plötzlich deutlich weniger idyllisch und die Rolle als traditionelle Ehefrau schmerzlich und entbehrungsreich. Der Debütroman hat nicht nur wochenlang die Bestsellerlisten angeführt, sondern wurde für einen Millionenbetrag an Amazon MGM Studios verkauft, wo er mit Anne Hathaway in der Hauptrolle adaptiert werden soll. Burke, die zuvor jahrelang Branded Content unter anderem als Freelancerin und für die Katie Couric Media verfasst hatte, wuchs selbst konservativ auf. 2012 stimmte sie noch für Mitt Romney. Nach 2 Jahren, in denen sie mit ihrem Ehemann in einem Wohnwagen gelebt und marxistische Theorie gelesen hatte, war ihre Perspektive eine neue. Man hört sie in ihrem 2024 gegründeten Podcast Diabolical Lies, in dem sie mit ihrer Freundin Katie Getty Tassin Themen wie die Abundance Agenda, die Botox Psyops und Hassan Piker aus einer Perspektive bespricht, die mit Subaru Socialism sicher nicht schlecht beschrieben ist. Kluge Satire oder liberale Bestrafungsfantasie, große Literatur oder Thesentraktat. Die Diskussionen über Yesteryear werden erhitzt geführt. Im April ist er beim Heine Verlag in einer Übersetzung von Dithlin Falk und Lisa Kügelburn erschienen. Wir haben ihn gelesen und wir, das sind heute Maria Odojewskaja.
Hi.
Und Finn Benkert.
Hallo, hallo. Guten Morgen auf der Farm. Na, wollen wir die Kühe melken gehen oder in diesem Fall den Roman?
Ja, also wenn Literatur wie eine Farm ist, dann haben wir hier auf jeden Fall einiges zu ernten und von den Hühnern zu holen. Denn ich glaube, das ist schon auch ein Buch, dessen Erfolg damit erklärt werden kann, dass er ihm viel an die Hand gibt, vor allen Dingen thematisch. Ich glaube, das ist schon das zentrale Erklärungsmuster weit vor jedem formalen Entscheidung, die in diesem Roman enthalten sind. Oder es ist vor allen Dingen schon auch, ohne dass wir sofort negativ werten müssen, erstmal ein Thesenroman. Was meint ihr?
Ja, es ist, ich mache wieder meinen Lieblingswitz, es ist ein Roman, wo man auf das Cover draufdrucken kann mit diesen 12 Themen. Und es sind nicht alle schlecht davon, möchte ich sagen. Also es gibt ja durchaus auch ein paar interessante Punkte, die Frau Burke hier anschneidet, finde ich vor allem die Disposition von Elite-Unis in den USA. Das ist ja ein Thema, was uns jetzt seit so ein paar Jahren auch in den Sachbüchern begegnet.
Mhm. Das ist so ein wichtiges Kulturkampfthema, gerade genau. Von rechts, oder?
Ja, ich glaube nicht nur von rechts. Also Theo Baker hat ja kürzlich ein Sachbuch veröffentlicht, How to Rule the World, wo er so ein bisschen die Maschine Stanford unter die Lupe genommen hat. Und dieses Grundthema, dass wenn du in den USA aus der richtigen Familie kommst, du sofort in Harvard oder Stanford angenommen wirst, da legt der Roman ja schon einen Finger rauf und hat zumindest ein paar Ideen dazu. Das geht nicht so wahnsinnig weit, aber es ist ja schon mal schön, irgendwie mal zu lesen, hey, wir haben ein Problem in den USA. Wir haben ein Problem mit diesem Familiensystem. Wir haben ein Problem damit, dass hier nicht nach Leistung bewertet wird, also dass Elite-Unis nicht von den schlauesten Köpfen der USA bevölkert werden, sondern halt von den Söhnen von Senatoren. Und eben, wenn dein Vater da war, bist du auch da. Das macht der Roman jetzt nicht wahnsinnig clever, aber es ist zumindest drin. Also das fand ich noch das für mich greifbarsten Passagen dieses Romans.
Maria, wie sieht's... Maria, jetzt sage ich den Namen Maria. Schon so. Maria, how are you?
You've gotta see her.
der Roman hat ja jetzt nun Wellen von Diskurs ausgelöst, wie das bei so großen Themenromanen ist. Es gab einen Backlash, es gab einen Backlash gegen den Backlash und jetzt sind wir in so einer Phase des Equilibriums. Welcher dieser verschiedenen Bewegungen würdest du dich am ehesten anschließen wollen?
Was ich zwischendurch interessant fand, als ich das verfolgt habe, wie der Roman so angekommen ist, also das muss ich sagen, ich bin durch eine relativ positive Besprechung drauf gekommen, ist, dass die meisten kritischen Rückmeldungen alles oder so ein bisschen gesammelt wurden auf Substack und dann wiederum aber der Roman in einer breiteren Öffentlichkeit sehr, sehr gut ankam. Ich finde den Roman, glaube ich, ärgerlicher als ihr. Ich stehe ihm weniger gleichmütig gegenüber als ihr. Und das ist so mein großes Problem mit dem Roman, ist, dass er aus einer ostensibly irgendwie feministischen oder progressiven Position immer noch als sogenannte Satire Mittel benutzt, die letztendlich frauenverachtend sind. Also ich finde, in dem Roman geht es nicht um Kritik, nicht um wirkliche Machtkritik, sondern um eine Erniedrigung. Und wenn ich das als kritischen sozialen Kommentar oder Satire lesen soll, dann ist das nicht nur auf ganzer Ebene gescheitert, sondern wirklich aktiv kontraproduktiv. Und
ich finde das interessant, weil ich hatte vorher angenommen, genau das würde mein Urteil werden. Ich hatte diese doch sehr griffige, doch irgendwie einschneidende Synopsis, diese Grundidee gelesen und dachte, ob das jetzt nicht so ein Abarbeiten an Stereotypen, nicht nur so ein Runterbuttern wird von einem Typus Frau, der dann gleichzeitig aber auch irgendwie andere Typen, andere Vorstellungen, die wir haben, mit runterreißt. Und mein Gefühl beim Lesen war dann, dafür müsste der Roman irgendeine Form von Entscheidung, irgendeine Form von wirklicher Zuspitzung, von Schärfe haben. Ich habe aber das Gefühl, er ist so sehr in einem literarischen Sinn darum bemüht, Ausgleich zu finden, sich selbst zu relativieren, verschiedene Positionen gegeneinander abzuwälzen und, sagen wir, auch bestimmte Befunde vor allen Dingen durch eine Innerlichkeit abzugleichen und dadurch irgendwie zu entschärfen, dass er am Ende vor allen Dingen vage ist. Ich glaube, es geht diesem Roman um Ambivalenz. Ich glaube, es geht ihm eigentlich darum zu sagen, ja, natürlich ist das etwas, wo wir erstmal wahrscheinlich als aufgeklärtes Publikum skeptisch sind, aber versucht das auch aus ihrer Perspektive zu sehen, versucht das auch aus der Außenperspektive nochmal durch ihre Augen zu sehen, also versucht so eine Art Empathie und so eine Art Spiegelungsprozess vorgehen zu lassen. Ich glaube aber, der Roman lässt so viele Leerstellen, ist so diffus, ist so nebulös letztlich, dass man also vor allen Dingen erstmal sich nach irgendwie so 400 Seiten fragt, komisch, was ist denn hier jetzt eigentlich erzählt worden? Warum sind jetzt schon 400 Seiten weg? Also ging zumindest mir so, dass ich plötzlich nach so drei Viertel des Romans da saß und war so, warum ist das jetzt so viel Zeit, so viele Seiten gewesen und es ist irgendwie so wenig passiert, die Figuren haben sich so wenig bewegt und warum habe ich immer mehr das Gefühl, es wird alles hinter so einer vagen Summe von, wie schon angedeutet in meiner Einführung, soziologischen Thesen irgendwie versammelt, ohne dass es wirklich irgendwo hinfindet. Also ich glaube, das ist letztlich eine Kippfigur, ein Vexierbild, in dem jeder sieht, was er möchte und das aber als Roman sehr wenig Eigengewicht, sehr wenig eigene Identität, sehr wenig Widerstand gegen unsere eigenen Perspektiven oder den Zeitgeist bietet. Also ich glaube, das ist ein Roman wie so eine geöffnete Schleuse. Alles fließt dahin durch. Er stellt sich niemandem wirklich entgegen. Und ich habe auch Kommentare gelesen von fünffachen Mormonenmuttern, die dann geschrieben haben, ja, ich fühlte mich davon auch nicht beleidigt. Und ehrlich gesagt ging das ja genauso scharf mit sehr viel zeitgeistigeren Karrierefrauen um. Und ich würde sagen, da bin ich vielleicht bei Maria, da würde ich sagen, ja, also man hat schon das Gefühl, es gibt in dieser hier geschilderten Welt keine wirklich gute Art zu leben, aber es gibt eine, die besonders schlimm ist. Aber ohne, dass ich daraus das Gefühl habe, dass das die Leute, die das so sehen, auch in diesem Roman finden würden. Also ich weiß nicht, ich bin mit diesem Roman, das war so ein Wechselbad der Gefühle und keins dieser Gefühle war besonders gut, sondern ich habe nachher nach 400 noch was Seiten da gesessen und dachte so, ja, okay, dann ist das jetzt passiert. Also es ist so ein bisschen leer vor allen Dingen. Und ich habe das gelegentlich das Gefühl, dass ich aus Romanen so, ohne dass mir viel an die Hand gegeben wurde, rausgehe. Dabei will der Roman das eigentlich. Könnt ihr das nachvollziehen? Also wie würdest du sagen, oder wo würdest du sagen, wie drückt sich diese Verachtung konkret aus? In welchen rhetorischen Mitteln, in welchen Szenen, weil ich habe das auch so halb erlebt, vor allen Dingen erwartet, aber nicht so stark gefunden, wie ich dachte.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück und erklären mal ganz grob, worum es eigentlich geht in diesem Roman und vielleicht kurz die HörerInnen noch mal an die Hand zu nehmen, die es nicht gelesen haben. Also du hast zwar auch schon was in deiner Einführung gesagt, Lukas, aber genau ganz grob geht es hier um Natalie, eine Tradwife-Influencerin und ihre Yesteryear-Farm. Die ist ein Instagram-Konstrukt, wie Lukas auch schon gesagt hat, die zwar nach außen sich gibt als der totale republikanische Amerikaner-Traum, wo man eben die Kühe noch selber melkt, die den Hühnern lustige Mützen strickt und ja mit dem Cowboy-Ehemann Caleb lustige Bilder macht. Wir merken aber nach und nach, nein, hier ist einiges im Argen. Man spritzt mit Pestiziden, man beschäftigt mexikanische Leiharbeiter. Und jetzt eines Morgens wacht Natalie plötzlich augenscheinlich im 19. Jahrhundert auf, auch auf der Yesteryear Farm, aber alles ist ganz anders, es gibt keine Elektrizität, der Ton ist rauer und schlimmer und jetzt arbeitet der Roman in so einem ja Rückblendenschema, in der uns erzählt wird, wie wir eigentlich hier hingekommen sind ins 19.
Übrigens
Jahrhundert.
Übrigens sehr schon wie eine Fernsehserie, oder? Da kennen wir ja auch dieses sehr zugespitzte A-B-A-B-System, wo wir verschiedene Stränge so aneinanderreihen und immer auf dem Höhepunkt kann man dann kurz wegblenden und dann die Leute so ein bisschen mitreißen. Also das ist schon auch sehr für dazu da, um der oft beschworene Page-Turner zu sein. Also das ist, glaube ich, vor allen Dingen in der Struktur bedingt, oder? Dass man permanent so frustriert wird in seiner Sehnsucht, endlich mehr zu erfahren. Gerade diese Vergangenheitssequenz finde ich ganz merkwürdig zu lesen, weil sie so lange alles ausspart, weil sie nicht in der Lage ist, weil sie natürlich auf, das können wir jetzt vielleicht schon auch irgendwie ein bisschen vorwegnehmen, natürlich auch so auf seine Art Wendung hinarbeitet, aber es ist so befreit von irgendwie jeder Bewegung, von jeder Zuspitzung, dass ich echt irritiert, also ich fand diese Vergangenheitspassagen unerträglich zu lesen.
Und man muss ja auch nochmal sagen, der Roman besteht eigentlich nur aus diesen Vergangenheitspassagen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ich habe im Vorgespräch schon das Wort Mogelpackung in den Mund genommen. Uns wird im Klappentext hier ein ja schon eher 90er-Jahre-Plot geteasert. Also wir hatten da ja viele Filme, wo irgendwie Tobey Maguire in eine 50er-Jahre-TV-Sendung gesogen wird oder eben andere Dinge. So Fish Out of Water-Geschichten halt.
Ja, wir wissen eigentlich, welchen Film du wirklich ansprechen willst. Ich fand das ganz amüsant. Ich habe meiner Freundin die Prämisse des Romans erzählt und sie hat den Plot-Twist allein davon schon ableiten können. Mhm. Also ich meine, ihr wisst auch beide sofort, auf welchen Film ich anspiele, weil man gar nicht davon wegkommt, irgendwie an M. Night Shyamalan zu denken halt und The Village halt irgendwie, der sehr stark über allem hier auch hängt.
Und ich dachte halt vom Klappentext her, ich bekomme jetzt wirklich einen Roman, in der eben eine, in Anführungszeichen, Tradwife lernen muss, dass diese von ihr vermarktete und ausgeschlachtete gute alte Amerikanerzeit eben gar nicht so gut ist und da klarkommen muss. Das ist dieser Roman aber eigentlich nicht. Er besteht halt vor allem aus dieser Lebensgeschichte von Natalie und dann ist da eingesprengselt immer mal so ein paar Passagen in dieser angenommenen Vergangenheit. Ich war da ganz glücklich drüber, weil ich mag diese ein moderner Mensch ist plötzlich in der Steinzeit, also diese ein Yankee am Hof des König Artus Prämisse eigentlich überhaupt nicht, weil es nur so 2-3 Möglichkeiten gibt, wie du da wieder rauskommen kannst. Und eine dieser Möglichkeiten wählt auch der Roman. Deswegen war ich eigentlich ganz glücklich, dass ich gar nicht so viel Zeit hier verbringen musste. Diese Prämisse zerfällt aber halt schon für mich beim ersten Sprung in diese Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ging, weil diese Figuren sprechen halt alle modernes Englisch. Und da war es für mich irgendwie schon vorbei. Also da wollte ich beim ersten Mal noch sagen, okay, da hat Frau Berg, ich will jetzt nicht sagen, nicht gut genug recherchiert. Sie wollte halt einen lesbaren Roman schreiben. Es muss nicht alles Thomas Pynchon sein, das ist mir schon klar. Und es ergibt dann ja durchaus auch alles Sinn mit dem Twist am Ende. Aber da war ich schon ein bisschen raus. Weil ich mir so dachte, nee, aber so spricht doch im 19. Jahrhundert kein Amerikaner, wie die Figuren das hier machen.
Ja. Also das, was du sagst, Finn, dass diese Konstellation, die haben oder halt dieses Setting mit reingeisekeit werden in irgendeine Vergangenheit nicht besonders viel hergibt, da stimme ich dir zu und da war ich halt auch so mehr so am Überdauern bei dir, bei diesen Passagen, die in einer, die dieser Vergangenheit gesettet waren, weil, wie gesagt, da passiert halt nicht wirklich was, abgesehen von Corrective Rape. Und und insofern so, es ist anhand dieses Settings schon irgendwie klar, dass da irgendwie so eine Belehrung drin sein soll, aber ich glaube, da kann auch nicht wirklich mehr dabei rumkommen als eine Belehrung, so von wegen Treadwife lernt, dass die Vergangenheit doch nicht so toll war. Ist mir vollkommen egal, will ich nicht lesen, weiß ich auch so, fühle ich mich auch davon beleidigt intellektuell, wenn man denkt, dass ich das lesen will. Aber nochmal auf den Punkt der Demütigungs- oder Erniedrigungsfantasie zurückzukommen, spielt sich das für mich gar nicht nur in oder gar nicht hauptsächlich in diesen Vergangenheitsteilen ab, sondern eigentlich wie die gesamte Figur der Natalie konstruiert ist. Also um auch wieder auf den Punkt der Frauenfeindlichkeit zurückzukommen. Und da mache ich glaube, ich mache da mal so ein bisschen einen größeren argumentativen Bogen auf, denn für mich, was der Roman eher repräsentiert, ist nicht irgendwie wie konservative oder neue Rechte denken, sondern wie Liberale denken, dass sie denken. Ja. Oder halt, wie Liberale denken. Ich meine jetzt speziell die US-amerikanischen Liberalen. Ich meine damit auch, wie auf Twitter, ich nenne es Twitter, darüber geredet wird, wie Leute übereinander reden, wie es eine Aneinanderreihung von Pointen und Zingers ist und wie vor allem beide Parteien, liberale Frau als auch die Treadwife von der jeweils anderen annehmen, sie müsse todunglücklich sein. Das ist ein Punkt, den ich bei dem Buch fast schon ein bisschen lustig fand. Ich weiß nicht, inwiefern das intendiert ist, denn Natalie ist total überzeugt, dass ihre Universitäts-Pseudo-Freundin Rena genauso ein Girlboss da sein fristen wird und da total exploitiert und unglücklich sein wird. Natalie ist selbst in ihrem Treadwife-Dasein total exploitiert und unglücklich. Und so darin zum Beispiel äußert sich dann das für mich aber auch von und vor allem, dass dieser Roman halt wirklich zu feige ist oder nicht die Imaginationskraft hat, Natalie tatsächlich in irgendeiner Weise Macht zu geben. So, sie ist eine Figur mit eine gewissen Handlungsmacht insofern, als dass sie ihr eigenes Leben schreibt und damit auch ihren eigenen Niedergang. Aber sie ist niemals on top of things. Sie hat niemals wirkliche Macht. Sie die einzige Macht, die sie vielleicht irgendwie hat, ist die irgendwie ihre Kinder mehr oder weniger zu misshandeln. Sie hat niemals institutionelle Macht und allein das schon finde ich verlogen, auch wie der Roman geradezu zurückschreckt vor jeglichen Momenten, wo irgendwie klar werden müsste, irgendwie so eine Person wie Natalie müsste extrem rassistisch sein, aber nein, das ist einfach nur so ein Wegwerfkommentar zu den mexikanischen Gastarbeitern. Also Natalie ist nicht politisch, sie ist eine komplette Opportunistin, sie hat keine Meinung, die sich in irgendeiner Weise von der Meinung von einer random Twitter-liberalen Blue-Check-Person unterscheiden würde. Sie schreibt genau so und sie hat genau denselben Einblick in Feminismus. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, vielleicht ist das irgendwie eine Andrea Dworkin Right-Wing-Woman-Referenz, also vielleicht ist das dieser defetistische irgendwie Dissociative Feminism, wo man sagen könnte, das hat ja auch vielleicht was irgendwas mit Times Square zu tun. Aber ich glaube, darin liegt Faulheit und ich glaube, darin liegt ein Mangel oder eine Nichtbereitschaft dazu, sich in die Logik, in das Gefühlsleben, in halt irgendwie so die Economy of Desire von Konservativen wirklich reinzudenken, sondern wir verbringen 400 Seiten mit einer sehr, sehr flachen Karikatur, von der sich niemand ernstlich angegriffen fühlen könnte, weil sie nichts tut, als fortwährend auf die Fresse zu fallen.
Ich stimme dir in Teilen total zu und ich finde halt, was wir sehen ist, dass es auch in Teilen im Roman so angelegt ist. Oder wir wissen, die verschiedenen Perspektiven, die brauchen sich gegenseitig. Identitätsbildung findet oft durch Distinktion statt. Du hast über Rena gesprochen, wir treffen auch in der Gegenwart Vanessa, eine ehemalige Kommilitonin, die jetzt irgendwie ein klassisches sagen wir, modernes Frauenleben führt in Anführungszeichen und beide, wie du schon sagst, glauben voneinander, die andere ist todunglücklich, sie brauchen sie als Folie, als Gegenstück, als irgendwie düsteres Spiegelbild, um sich selber zu definieren. Und ich glaube, wichtiger als beide Gruppen jeweils zu begreifen, ist dem Roman die Dynamik zwischen beiden aufzuzeigen. Und ich sage nicht, dass das besonders gut gelingt, aber ich verstehe schon die Grundthese, hey, beide sind Projektionsflächen füreinander. Und auch bei diesem politischen Punkt, ich würde dir in Teilen zustimmen. Ich glaube schon auch, dass das eher so als Kulisse, als Scene-Setting gebraucht wird. Wir haben natürlich dann immer wieder Einzelsätze, die uns natürlich auch die tief rassistische Ideologie hinter dem Ganzen greifbar machen. Also wenn die Mutter dann irgendwie beiläufig noch erzählt, es geht um das Saving der White Race oder sowas, dann trickelt es so ein bisschen so durch. Aber es ist schon dem Roman auch wichtig zu sagen, dass das hier ein vorpolitischer Raum ist oder ein Raum, der zwar ideologisch aufgeladen ist, aber den Leute noch nicht als dezidierten politischen Akt begreifen, sondern der beginnt dann erst auf der Bühne. Und ich glaube, es ist zumindest, finde ich, nicht ganz falsch zu erzählen, dass es immer Zwischenräume und Schwellenerfahrungen und Übergangsbereiche gibt und dass der Übergang von so einem Account zu der politischen Rallye, bei der dann eben halt von dem großen Bürgerkrieg geredet wird, dass das so Prozesse sind. Also ich würde sagen, es stimmt schon, es geht hier viel um Projektion, aber ich finde es nicht ganz falsch zu sagen, dass es auch so Zwischenbereiche gibt und dass Treadwives auch damit zu tun haben, dass es oft heute im politischen Diskurs darum geht, die eigene politische Position zu verschleiern, Obfuskation zu betreiben. Und das ist hier zumindest, es klingt an.
Ich glaube, wir müssen noch gar nicht, schon gar nicht so stark auf die ideologische Ebene gehen, um zu sagen, warum dieser Roman nicht funktioniert, weil ich glaube, vieles, was ich jetzt sagen möchte, klang bei euch beiden schon an. Das sind einfach alles keine Figuren, die mir hier geschildert werden. Beziehungsweise Frau Burke stellt uns relativ holzschnittsartige Figuren hin und das kann man in einer selbst ausgeschriebenen Satire ja machen. Also klare Punkte, die dann aufeinandertreffen. Rena, das verwöhnte, aus reicher Familie kommende Girl, gegen Natalie halt, die sich hocharbeiten muss. Aber was Frau Burke jetzt macht, weil sie halt diesen, ich weiß nicht, ob ich es Versöhnungscharakter nennen möchte, aber halt diesen Both-Sides-Charakter hat, wechseln die Figuren eigentlich von Kapitel zu Kapitel so ein bisschen ihre Meinung und
das
tun
war nämlich,
Dinge,
was ich sagen wollte mit diesem Diffusen.
Genau.
Es ist nichts konstant hier, alles verschiebt sich die ganze
Zeit.
Der hat keine Position, sondern der hat 50 Positionen.
Und selbst die rassistische, homophobe, fundamentale Mutter, die uns für 350 Seiten so ein bisschen auch als ja, der Anker als diese küchenpsychologische Erklärung, warum Natalie eben so ist, wie sie ist, geliefert wird, entschuldigt sich dann auf den letzten 50 Seiten und sagt, ja, also eigentlich hatte ich ja auch Unrecht und Natalie, du müsstest einfach nur mal netter werden. Und das macht diesen Roman halt so frustrierend. Und auch Natalie ist nie eine konstante, nachvollziehbare Figur. Sie ist immer genau das, was Frau Burke gerade braucht, um halt den nächsten, bei uns wäre es die Heute-Show, vielleicht in den USA den nächsten Seth Meyers-Sketch auflösen zu können. Ja, SNL, du hast recht, es ist schon so SNL.
Daily Show vielleicht? Also ich weiß nicht, die ist ja noch
nee,
auch
SNL ist schon gut, weil SNL hat ja auch einfach immer das Problem, dass da vielleicht wirklich mal gute Sketch-Ideen drin sind, aber dann gehen diese Sketche immer 5 Minuten statt den 30 Sekunden, die sie eigentlich sein müssten. Und das kann man vielleicht auch über dieses Buch sagen. Weil diese Reader-Figur, die hat mich nämlich wirklich frustriert. Weil, wie gesagt, ich mochte diesen Grundgedanken zu sagen, hey, in den Elite-Unis in den USA, da ist echt was am Argen. Klar, das wissen wir auch schon, kann man aber ja auch durchaus einen Roman drüber schreiben. Da ist, ne, also
ja,
da
also
ist diese Reader.
Du meinst nochmal The Human Stain oder sowas halt. Aber ich meine, das hat doch bei Philip Roth auch schon alles geschrieben. Ich weiß ja nicht. Ich finde das irgendwie einen ganz blöden kulturkämpferischen Allgemeinplatz, irgendwie die verseuchte Uni. Und ich muss sagen, bei allen Problemen waren das noch die allerschwächsten Passagen. Also ich fand die Vergangenheit tendenziell nerviger, aber mir kam dieser Roman nie schlimmer vor, als wenn wir mit Natalie durch irgendwie ihre Uni-Zeit leiden. Und alles ist so furchtbar promiskuitiv. Also wenn ich irgendwo einen offenen Frauenhass irgendwie da erlebt habe, dann wahrscheinlich in diesen doch irgendwie sehr so grünen Passagen.
Aber wenigstens ist Natalie als Figur da noch linear und nachvollziehbar. Da kommt sie halt mit ihrer, ich denke mal, über die Religion in diesem Roman müssen wir gleich auch nochmal sprechen, oder über die Nicht-Religion in diesem Roman. Da kommt sie halt mit ihrer Weltanschauung an die von Lukas so geäußerte promiskuitive Uni und lehnt das ab. Und auch daraus könnte man ja was machen. Nur normalerweise bestehen solche Romane ja aus dem Lernen voneinander und irgendwie von einer Position Öffnung. Und es ist einfach sehr, sehr absurd, dass alle Figuren in diesem Roman etwas lernen, bis auf unsere Hauptfigur. Also, dass man so das Gefühl hat, Frau Burke hat mehr Sympathien für Caleb und für die Mutter und für alle anderen Figuren, bis auf ihre Hauptfigur.
Das finde ich jetzt an sich nicht unbedingt problematisch, also halt nicht bezogen auf den Roman, aber bezogen vielleicht auf das Genre der Satire, weil wir mit Die Welt hat blaue Haare ja auch zumindest in Teilen satirischen Roman hatten, der davon lebt, dass die Hauptfigur am Ende nichts lernt, wo ich sehr gehofft habe, dass die Hauptfigur am Ende nichts lernt.
Ja, aber sie bleibt kongruent im Roman. Also sie bleibt ja durchgängig eine Figur. Und ich finde, ich musste auch an Die Welt hat blaue Haare denken und auch ein bisschen an den Sommer der schlafenden Hunde. Weil auch der Sommer der schlafenden Hunde ja ein Roman war, wo wir gegen unsere Hauptfigur arbeiten, beziehungsweise eine Erzählung unserer Hauptfigur mitbekommen und wir als LeserInnen merken so langsam, nee, das ist nur ihre eigene Erzählung, das ist nicht unbedingt die echte. Aber das ist ja durchaus Methode bei diesen beiden Romanen. Und hier performt Natalie zwar ständig, auch für uns als LeserInnen hat man das Gefühl, und das kann man ja auch machen, aber es ergibt an so wenig Stellen Sinn, weil sie uns selber Informationen vorenthält, die sie schon hat, die sie eigentlich bräuchte, um die Geschichte gerade zu erzählen, die sie tut, um sie dann zwei Kapitel später wieder reinzuholen. Also es ist nicht so wahnsinnig gut geschrieben. Das ist wahrscheinlich so einfach die Bottomline von dem Ganzen hier.
Diese Performance-Dimension wird ja total herausgehoben. Also es geht mehrfach darum, ihre Mutter hat ja immer gesagt, man muss immer spielen und es hilft, wenn man irgendwas durchleiden will, wenn man sich vorstellt, man macht das für eine Öffentlichkeit. Also das scheint mir auch jetzt wieder so ein küchenpsychologischer Versuch zu sein, sich selbst die innere Motivation der Treadwives irgendwie zu erarbeiten von außen. Also aber das ist auch eine sehr billige Psychologie. Und ich würde jetzt sagen, das Problem mit diesen ganzen Passagen ist natürlich auch, dass die Verführungskraft dieser Welt eigentlich überhaupt nicht deutlich wird. Also diese ganze Farmwelt, die ist ja eigentlich im ersten Kapitel schon entzaubert. Eigentlich würde man ja erwarten, dass das graduell sich vollzieht, dass die Fassade langsam Risse bekommt, aber es ist hier von Anfang an eigentlich klar. Und das ist vielleicht auch das, was, wenn gerade bei Maria anklang, hey, das ist ja eigentlich nur eine Projektion, das ist der Blick von irgendwelchen Liberalen auf Rechte, dann sieht man das einfach daran, dass es irgendwie keine dramaturgische Bewegung hat, dass man nicht irgendwie irgendwas aufdecken muss, sondern dass man es für selbstverständlich hält. Ich würde sagen, das Einzige, wo das später in irgendeiner Form interessant wird, ist, wenn später über eine Figur wie Shen kurz angedeutet wird, wo sind denn die theoretischen Verbindungen zwischen sowas wie Treadwives und Menschen, die sich als irgendwie moderner begreifen. Wenn man sagt, okay, da ist irgendeine Form von Konsumkritik zum Beispiel drin, die kaufen andere Produkte, die sind irgendwie nachhaltig. Da sieht man hier und da, es gibt zumindest eine Anschlussfähigkeit an eine liberale Welt. Und wir haben ja eigentlich gerade diese Bewegung von einer Form von so Ökoliberalismus und, sagen wir, einem rechten Flügel zum Beispiel bei sowas wie der Corona-Krise eigentlich gesehen. Also es gäbe ja ganz viele interessante Passagen. Und ich finde, das hier und da anklingen zu lassen, das war das Interessanteste im Roman, aber es ist so wenig, weil man müsste die Verführungskraft dieser Welt viel stärker betonen und man müsste viel stärker betonen, auf welche Weise das zum Beispiel, wie dann nachher Sharon sagt, auch als feministischer Akt verstanden werden könnte oder was eine postfeministische Perspektive da drauf wäre. Aber so wird es einfach gar nicht. Es fehlen die Gedanken, es fehlen die analytischen Blicke da drauf und stattdessen haben wir halt diese, es ist halt nicht wirklich lustig, aber es ist auch nicht wirklich Parodie. Es hängt so irgendwo zwischen Zerrbild und Satire halt. Aber ja.
Ja. Und was du gesagt hast mit der Selbstverständlichkeit, ich finde, also erstmal stimme ich dir vollkommen zu und ich würde so weitergehen, indem ich sage, dass es für mich nicht nur ästhetisch ärgerlich ist, die Selbstverständlichkeit, mit der hier schon davon ausgegangen wird, dass alle Lesenden auf derselben Seite sind, mit der jegliche Neugier hier verhindert wird. Ich würde sagen, dass das ist erstmal irgendwie auch niederträchtig und in einem politischen Sinne durchaus problematisch, weil es halt das ist, was wir machen oder was irgendwie vor 10 Jahren gemacht wurde, wenn, keine Ahnung, die Grammatik von irgendwelchen Nazis korrigiert wurde. So. Oder wenn irgendwie Bildmontagen von Trump beim passiven Analsex mit Putin gemacht wurden. Also das ist die Ebene von Humor, die hier das macht. Das beim so das presupposed irgendetwas, dass er das will nichts erklären, das will nichts verstehen. Und ich denke, für eine irgendwie literarisches, politisches Projekt, für eine politische Satire wäre es elementar, das zu verstehen. Ich glaube nicht, dass der Roman dazu irgendwie Lust hat. So, dass daher kommt auch die Inkonsistenz dieser Figur. Insofern finde ich halt die College-Sachen vielleicht noch ein wenig weniger problematisch oder irgendwie so auf der Metaebene frauenfeindlich, weil hier es irgendwie konsistent ist, dass diese Figur, die diese promisken Frauen hasst, aber dass diese Figur gleichzeitig, also die Natalie-Figur gleichzeitig so feministische Truisms aus den letzten 5 bis 10 Jahren Twitter aufsagt und das sich ihre Art von Rhetorik und ihre Art von Wünschen, ihre Art von Ängsten teilweise halt wirklich in nichts unterscheiden von jeder anderen politisch unaffiliierten oder vielleicht vage liberalen Frau. Das zeigt mir, dass dieses Projekt nicht wirklich dann irgendwie interessiert daran ist, Konservatismus, neuen Konservatismus oder die neue Rechte in irgendeiner Weise zu kritisieren. Es will darüber lachen und zwar nur darüber lachen. Und das ist eine Position, die, weil sie so bequem ist, meiner Meinung nach gefährlich ist.
Ich glaube, das ist der Versuch zu verstehen, so doof das klingt. Also ich glaube, das ist natürlich eine Figur, die jetzt erstmal schwer als Identifikationsfigur funktioniert, klar. Und ich glaube, diese Sachen, die wir als Inkonsistenz begriffen haben, also zum Beispiel auch, dass man irgendwie von ihr so ein bisschen in, wie du schon sagst, so in den Kanon der Allgemeinplätze von so feministischen Sprüchlein hineingeht, so Amerika hasst Männer oder hasst Frauen oder sowas. Frauen vor allen Dingen, ja, das ist das, was sie sagt. Dann ist das, glaube ich, der Versuch, ihre Figur irgendwie breiter zu fassen und irgendwie komplexer zu werden. Aber ich glaube, der Versuch zu verstehen, der fehlt nicht, aber er scheitert einfach. Sie findet nichts, sie ist mit ihren Analyseinstrumenten einfach nicht weit genug und sie schafft es aber auch nicht, die Figuren von sich aus irgendwie organisch entwickeln zu lassen, sondern sie hängen so komisch in der Schwebe, wie ich das schon eigentlich von Anfang an versucht habe zu beschreiben, zwischen eben so Idealtypen und irgendwas, das so narratives Eigengewicht hat, und darin geht's für mich verloren. Also ich glaube, sie versucht zu verstehen und das, was sie deshalb hinzufügt, was sie als ausgestreckte Hand, was sie als Olivenzweig begreift, an eine andere Seite, ist das, was ihnen die Identität raubt, ist das, was sie zu diesen seltsamen, diffusen Kreationen des Romans eben macht. Und ich glaube, wenn ich, um darauf nochmal ganz kurz zu kommen, sage, ich finde diesen Abschnitt an der Uni so fragwürdig, dann mit welcher Selbstverständlichkeit sie hier, sagen wir, die Gegenperspektive, die konservative Perspektive hier zur Realität macht. Nicht nur aus Sicht der Figur, sondern es geht hier nicht um das Deuten, sondern da ist zum Beispiel dann eine Figur.
Oh, die sexuelle Gewalt in diesem Roman, wie damit umgegangen wird, ne?
Ja. Die eine Erfahrung hat, eine sexuelle Erfahrung, und die dann als sexuelle Gewalt beschreibt. Und wir bekommen das im Roman aus ihrer Perspektive, aber eigentlich auch über diese Perspektive hinaus eben nicht so geschildert. Und ich glaube, es ist schon irgendwie so ein bisschen der Versuch, eine konservative Perspektive zu beschreiben, ist, in der man ihr eine Wahrheit zugesteht und nicht sie als Deutung einer Welt irgendwie anlegt. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Das fand ich, was es nachher, weil wir sehen hier im Endeffekt eine Falschanzeige, eine Falschanklage, und sie kann dann elitär auftrumpfen, überheblich auftrumpfen, indem sie sagt, ja, das war eigentlich keine wirkliche Vergewaltigung. Und dass man ihr gleichzeitig so viel Macht in diesem Moment gibt, aber auch nicht irgendwie das gesamte Szenario wirklich greifbar macht, das fand ich eben so schwierig. Also sie benutzt diese Art, wie du schon gesagt hast, so Corrective Rape irgendwie auch so ein bisschen zu beiläufig, zu häufig, zu dicht irgendwie. Also ich fand das auch sehr, sehr schwierig eingesetzt einfach.
Das ist nicht ganz das, was ich meinte mit Corrective Rape, weil es dann, abgesehen von dieser Szene, noch eine andere Szene gibt, hier Spoilerwarnung.
Du sprichst von der alter Caleb Natalie-Szene auf der Farm. Genau,
und so in der Szene,
aber ich finde, da
erwähnt,
hat es auch
Lukas,
einen Charakter in diese Richtung so ein bisschen, deshalb.
Ja, nicht nur ein bisschen. Eine Corrective Rape ist nicht ganz das, was ich meine mit irgendwie dieser Szene in der Uni mit der Falschanzeige oder Falschaussage, die übrigens auch so ähnlich funktioniert wie die Sache am Ende mit Shannon, so wie das Buch das darstellt, dass Shannon Gewinn aus etwas schlägt, indem sie etwas sexualisiert, was nicht sexuell gemeint war. Das spielt an sich schon schon in eine so neurechte, konservative, sexistische Welt sich hinein. Aber was mich
das
halt wirklich...
Das wollte ich damit sagen gerade.
Ja, ja, aber Corrective Rape ist halt nochmal ein spezifischer Begriff.
Ich weiß.
Ja, ja. Anwendbar halt oder... Ja, anwendbar auf diese eine Szene, die mich in ihrer Dreistigkeit halt wirklich schockiert hat. Und zwar so Spoilerwarnung hier, so in den 1855 Teilen hat Natalie ein Erweckungserlebnis, während Old Caleb sie vergewaltigt, nämlich indem es ihr irgendwann gefällt. Und das ist vollkommen hier ohne jegliches Framing, ohne jegliche Infragestellung, Ironisierung. Das ist halt das ist die diegetische Realität. Das ist das, was passiert. So, das ist das, was Natalie empfindet. Und wenn man hier einen ostensibly irgendwie feministisch kritischen Roman hat, der irgendwie so Detroit Wife dekonstruieren will, dann erwarte ich mehr davon, als dass es in genau diesem misogynen Weltsichten tappt und sie bestätigt.
Na, ist es vielleicht der Versuch, ihre eigene Perspektive greifbar zu machen, indem sie so eine Art, eine Flucht in spirituelle Ekstase, also das Gefühl, vielleicht literarisch, die religiöse Transzendenz zu verunglimpfen, zu vergiften, indem man sie als Fluchtbewegung, als Überspielung irgendwie erzählt. Also ich finde diese Szene auch überhaupt nicht gelungen. Ich hatte es nur so verstanden, dass sie so ein bisschen versucht, Religion so hier jetzt ganz klassisch marxistisch so als Opium für das Volk, als Möglichkeit von örtlicher Betäubung irgendwie zu gebrauchen. Also dass sie so in den Wahnsinn flieht. Und wir sehen ja eigentlich auch erzählerisch, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ein Aufgeben, ein Verlust von Identitäten, Fragmentieren von Identität. Am Anfang haben wir Identität, die entsteht dadurch, dass man sich abgrenzt von eben anderen Lebensmodellen und später erzählen wir ja eigentlich das Zerbrechen ihrer Identität und den Verlust des Selbst und ich hatte auch das Gefühl, dass das hier so die Religion als Möglichkeit der Selbstbetäubung und des Selbstverlusts temporär irgendwie erzählt wird. Aber ja, es ist keine gelungene Perspektive und egal wie man es deutlich, wie man es deutet, ich finde es irgendwie recht problematisch umgesetzt auf jeden Fall.
Es stammt eigentlich direkt aus so einem 70er-Jahre-Schulmedienreport-Film, wo es eigentlich auch in jedem Teil so eine Szene dieser Art gibt mit erst will sie nicht, dann spurt sie doch, um es mal ganz schlimm zu sagen. Das ist wirklich absurd. Ich habe mich halt gefragt, weil man, glaube ich, auch karrieristische Perspektiven diesem Roman nicht abstreiten kann. Wir haben schon drüber gesprochen, während des Schreibprozesses wurden die Filmrechte gekauft. MGM und Amazon waren da wohl auch im Schreibprozess involviert. Ich habe mich halt gefragt, ist das jetzt so dieser kleine kurze Spice-Punkt einfach, um zu sagen, das haben wir jetzt auch drin. Also wir haben jetzt auch einfach für diese Leserschaft ist ja auch eine Passage drin. Also damit du noch ein 12. Thema mit vorne auf den Roman draufschreiben kannst.
Also Lukas, ich glaube ja und nein. Ich glaube schon, dass die Szene das auch macht. Also halt ein Verlachen, Verunglüpfen von Religion, was auch auf einer sehr oberflächlichen Ebene geschieht. So, das macht die Szene auch, ja. Aber gleichzeitig ist sie ja eingespeist in eine drohe Grundstruktur, wo von Handlungsmoment es halt immer wieder so funktioniert, dass Natalie etwas falsch macht und dann bestraft wird. Ich glaube, die Szene ist auch dazu da, um Natalie wie auch die gesamte Erfahrung, dass sie jetzt als Threadwife in diese richtige Realität der Isekai wird. Also die Szene ist dazu da, um sie zu belehren. So ist es nämlich wirklich. Und so das mit dieser Art von Szene zu machen, ist halt aus feministischer Sicht sehr, sehr verstörend. Troubling.
Total. Ich würde sagen, es passt natürlich in irgendeiner Ebene noch thematisch zu dem, was wir später erleben, weil sie ist ja jemand, der, wie schon gesagt, sich selbst verliert, eine Selbstdisassoziation in irgendeiner Form hat und ich habe das Gefühl, das antizipiert das so ein bisschen. Aber ich würde sowieso sagen, dieser Roman antizipiert wahnsinnig viel dafür, dass irgendwie dann doch sehr wenig Payoff da ist irgendwie. Ich finde, das ist wie so oft mit so Handlungstwists, die nicht nur früh erwartbar sind, sondern bei denen es auch nicht um die Unvermeidbarkeit geht, sondern die einen wirklich überraschen sollen, dass man schon doch auch sehr genervt darauf wartet, dass es jetzt endlich passiert. Also für mich war wirklich diese Vergangenheitskonstruktion immer ein Antizipieren. Wann erkennen wir denn jetzt endlich die Wirklichkeit? Wann wird das jetzt aufgebrochen? Wann werden beide Handlungsebenen dann doch wieder zusammengefügt? Und es passiert ja irgendwann. Und was das so ein bisschen antizipiert, was das sprachlich vor allen Dingen begleitet, und damit würde ich ganz kurz noch vielleicht so ein, zwei Formsachen mit euch abhandeln, ist, dass die Sprache brüchig wird, elliptisch wird, und das fand ich wirklich wahnsinnig frustrierend. Immer wenn irgendwie ein Selbstverlust, wenn irgendein psychischer Zusammenbruch ist, dann geht Literatur oft in so Einzelwörter-Assoziationen, dann kommen Sachen wieder, dann stottern wir nur noch so Einzelbegriffe irgendwie zusammen. Das ist doch wahnsinnig ermüdend. Und das andere große Mittel, das ich damit kurz reinwerfen will, der Roman hat ja vor allen Dingen die Tendenz, Interjektionen zu benutzen, oder? Sie sagt die ganze Zeit so, also als wären da Gedankenstriche so haha oder irgendwie so kurze Einschübe. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, das ist auch so eine Art innerer Monolog, der sich selbst unterbricht, ohne dass das irgendwie wirklich so interessant wird oder dass das so eine sprachliche assoziative Qualität erreicht. Wie seid ihr denn mit diesen beiden Formentscheidungen? Einmal, dass es dann, wenn der Zusammenbruch sich andeutet, immer elliptischer und sprunghafter wird, und dass dieser Roman die ganze Zeit so mit Interjektionen, die vielleicht schon so eine innere Zerrissenheit demonstrieren sollen, gebraucht wird. Weil das waren für mich die literarisch deutlich ausgestelltesten Mittel.
Wie du schon gesagt hast, es ist halt deutlich ausgestellt. Also ja, es möchte so ein bisschen hier und da Stream of Consciousness sein, aber es macht dann halt den Fehler, immer wieder rauszutreten und uns auch nochmal so praktisch zu erklären, dass es gerade ein Stream of Consciousness ist. Also um dann nochmal drauf, also um vielleicht so gewisse Denkweisen von Natalie von ihr selber plötzlich wieder in die Realität zurückzuholen. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, in der sie, wenn schon, sag ich mal, der Shit den Fan gehittet hat, sehr viel in der Speisekammer sich einschließt, um dort Telefonate zu führen und nachzudenken. Und das imaginiert sie dann so als eine Art Gericht und muss uns dann aber auch, also als ein Justizgericht, nicht als ein Essensgericht, muss uns dann aber jedes Mal diese Metapher wieder erklären. Also dann redet sie da vom Schwurgericht, sagt dann aber nein, es ist ja kein Schwurgericht, es sind nur die Vorratsdosen mit dem braunen Reis. Und dann passiert das zwei Sätze später wieder. Oder dann telefoniert sie eben mit ihrem über alles wachenden Stiefvater mit Duck, auch so eine Karikatur eines republikanischen Senators. Und dann heißt es, und Gott schwieg und Duck auch. Und man denkt sich, ja, diesen Gag habe ich schon verstanden, den hättest du mir jetzt nicht nochmal ausbuchstabieren müssen.
Kennt ihr Immediacy or the Style of Too Late Capitalism von Anna Kornblue? Ja, daran muss ich denken. Also ich glaube, das, was man hier so als sprachlich ungenügend oder flach empfindet, ist etwas sprachlich Abgeschliffenes, was eben so ein direktes Engagement ermöglicht. Also,
die Illusion von Unmittelbarkeit.
Ja,
halt
genau. Also halt diese Interjektion mit H als ob, so das ist so ein Sprechen, was an, ein Schreiben, was nah an Sprechen sein soll, aber nicht zu nah. Das soll, glaube ich, auch eher ein Schreiben sein, was an irgendwie mit seiner Dichte von Pointen oder mit seinem Ton eher nahe an Social Media, an Twitter dran ist. Und ich glaube, so die schiere Erwartbarkeit davon, wie hier Zusammenbrüche oder so psychische Zusammenbrüche geschrieben werden oder sprachlich verdeutlicht werden, auch das soll halt die Defamiliarisierung von diesen Zuständen irgendwie abhalten, sodass es immer noch leicht konsumierbar bleibt und schnell zu lesen ist.
Ja, leicht konsumierbar ist hier wahrscheinlich das Oberstichwort für den ganzen
Ja, wir hatten ja schon öfter darüber geredet hier im Podcast, in verschiedenen Kontexten, dass Vergangenheit in der Literatur heute sehr selten wirklich Vergangenheit sein darf, dass sie wenig irgendwie sprachliche eigene Identität bekommt, dass sie nicht irgendwie distinkt gehandelt wird, dass man selbst das, was in der Fantasy früher üblich wäre, so eine Kunstvergangenheit, so die Entsprechung eines so beigen Filters oder sowas in so Fantasy-Serien, so ein Das-Dao, so halb shakespearianisches Englisch, dass selbst das jetzt weggefallen ist. Und ja, das passt ja eigentlich perfekt zu Anne Kornblues irgendwie Vorstellung von Unmittelbarkeit, das Gefühl, dass nichts mehr vermittelt, mediiert ist, sondern dass selbst Fantasy jetzt eigentlich in der Gegenwart spielt und dass eigentlich nur noch hier und da jemandem Elfenohren oder Drachenschuppen angeklebt werden. Und so habe ich auch eben hier dieses 19. Jahrhundert erlebt. Und ja, wir wissen, es ist eigentlich nicht wirklich das 19. Jahrhundert, aber dass nicht mal der Versuch da ist, irgendwie diese Illusion aufzubauen. Also das ist wirklich schon auch ein Roman, wo man sofort merkt, Form follows Function, es geht nur darum, diese Themen irgendwie zu platzieren. Und ich würde mir wirklich wünschen, hier und da hätte auch jemand so ein bisschen literarische Ambitionen, die über das sehr karrieristische Positionieren von großen Themen und eben die Verfilmbarkeit irgendwie hinausgeht. Also ja, es ist, je mehr ich mit euch drüber rede, desto mehr frustriert mich dieser Roman dann doch. Ich habe hier und da mich irgendwie in einer Ambivalenz mich verloren, die mir sagt, ja okay, eigentlich ist er zu harmlos, um sich drüber zu ärgern. Aber ja, das ist schon echt schlecht gemacht alles.
Es ist halt ein Roman, der auf eine Rezeption hingeschrieben ist und halt vor allem auf eine Social-Media-Rezeption. Also eben, der entweder, glaube ich, darauf hingeschrieben ist, so die krassesten Passagen dann in einem TikTok-Video ausstellen zu können oder eben, wenn man Literaturkritik vor allem als, ja, Plot-Analyse begreift, sich eben dann daran abarbeiten zu können. Und eben Dinge sagen zu können wie, ja, diese Vergangenheit wirkt sehr konstruiert und nicht wirklich glaubhaft. Aber das hat ja alles einen Sinn, denn 300 Seiten später passiert das und das. Also wer Cinema Wins Videos guckt, in der dir erzählt wird, dass Edgar Wright hier gerade ein Callback gemacht hat oder hier gerade einen Bogen gespannt hat, der wird vielleicht auch an Yesteryear Spaß haben und Spaß haben an all den raffinierten erzählerischen Bögen.
Sagen wir, thematische und erzählerische Idee vielleicht auch zu der Frage, warum ist das hier so konstruiert, diese Vergangenheit, ist ja auch ihre Einbindung von Reality-TV, oder? Das wird ja auch ein paar Mal angesprochen. Das ist etwas, das Natalie viel konsumiert. Und wir gucken natürlich auch diese moderne Farm so ein bisschen wie Big Brother an oder wie irgendein Christoph Schlingensief-Projekt oder sowas. Das passt natürlich zu diesem Thema der Performativität, dieses Gefühl, dass die Social-Media-Welt, die jetzt entstanden ist, allen Dingen eine neue Bildqualität, einen Bildwert irgendwie zuweist, dass die Sachen nicht mehr nach Gebrauchswert oder Tauschwert, sondern nach ihrem, also da, vielleicht, dass es so eine neue Version des Pictorial Turns gibt, die jetzt allumfassend ist und nicht nur im theoretischen Betrachten der Dinge. Konntet ihr mit dieser Ebene, wir haben so ein bisschen über Performativität und mediale Vermittlung irgendwie jetzt schon geredet, konntet ihr damit irgendwas anfangen? Also warum wurde das noch reingeschmissen?
Ich glaube, es ist Red Herring.
Also, dass wirklich irgendwie so angedeutet wird, es könnte wirklich einfach eine Show sein, oder was?
Naja, es geht ja zumindest teilweise auch so um die Idee, du brauchst halt eine Narrative in deinem Leben und wenn die richtige Narrative da ist, dann kann man für den Wahlkampf oder für den Instagram-Kanal schon alles richtig spinnen. So, also vielleicht auf den ersten Blick wirkt dein Lächeln ein bisschen gezwungen, aber wenn du die richtige Caption drunter setzt, dann bist du plötzlich eine liebende Mutter. Das klingt ja in Teilen auch irgendwie an, wenn es dann darum geht, wie man den Shannon-Vorfall auf der Farm für den Wahlkampf richtig framen kann, aber es bleibt halt alles wieder in diesen vagen Ansätzen da, oder sagen wir so, es ist nie mehr als das, als der Satz, der auf dem Papier steht. Also so, die Dinge sind immer genau das, wie sie da stehen. Und ich glaube, so kann Literatur halt nicht funktionieren, wenn diese Sätze überhaupt kein Oder aufmachen oder überhaupt keine Erlebniswelt aufmachen. Jeden Gedanken, den du haben sollst, gibt Frau Berg dir eigentlich schon vor.
Absolut. Es ist nie irgendwie, dass man das Gefühl hat, hier ist jetzt Mehrwert generiert werden, hier sind jetzt die Sachen mehr als die Summe ihrer Teile. Aber
ich möchte vielleicht noch kurz einmal erwähnen, wie man vielleicht ein bisschen Spaß mit diesem Roman
hat. Ich wollte nämlich gerade fragen,
Trinkspiel?
Was Nettes zu sagen.
Hast du ein Trinkspiel, Finn?
Ich sitze beruflich einfach gerade viel im Auto, deswegen habe ich dieses Buch teilweise auch als Hörbuch gehört. Und ich habe es in der deutschen Version getan, weil es 10 Euro günstiger war als die US-Version. Und ich habe mir, deswegen kann ich über die Übersetzung vielleicht auch ein bisschen was sagen, die hat mir ziemlich gut gefallen. Die lässt halt hier und da natürlich so ein paar Doppeldeutigkeiten vermissen, wie das bei Übersetzungen einfach immer ist. Also zum Beispiel, wenn an einer Stelle Natalie darüber philosophiert, dass sie schon längst vergessen hat, was Labels eigentlich sind, dann geht es da eigentlich um Kleideretiketten, aber wir sind natürlich auch so ein bisschen in dem größeren Diskurs von den, sag ich mal, gedachten Labels auf Konzepte und Gedanken. Ne? Das ist im Deutschen einfach Etikette, das funktioniert nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, ich habe mir dieses Buch vorlesen lassen von Lisa Erdinja und das hat mir ganz gut gefallen. Also diese Frau packt tatsächlich einen Werf in diese Geschichte und schauspielert diesen Text tatsächlich sehr, sehr gut. Also wenn man Jester hier erleben möchte, tut man es vielleicht.
Das heißt, du meinst, das ist auch vielleicht eine Geschichte, die von Anne Hathaway gerettet werden könnte?
Ich glaube, das ist wird ein besserer Film werden als Buch. Denn ich habe das Gefühl, viele Dinge, die hier versucht wird, auch gerade auf der Twist-Logik und ich sag mal auch auf der, wie ein Leben uns erst präsentiert wird und wie wir dann hinter die Kulissen steigen. Ich glaube, das funktioniert im Film oder in der Serie besser als hier im Roman.
Eine Frage. Mir ist aufgefallen, wir haben in diesem Gespräch eigentlich kein Wort über die Kinder verloren, die ja doch eine relativ große Rolle spielen oder die zumindest immer präsent sind. Liegt das daran, dass die so uninteressant sind, dass die so sehr vom Roman ignoriert werden, oder war das jetzt unsere Perspektive? Wie habt ihr denn die Kinder in diesem Roman wahrgenommen?
Gar nicht, weil die, also wir müssen wirklich über die Kinder nochmal sprechen und auch über das selten dämliche Schlusskapitel wahrscheinlich.
Da wollte ich nämlich dann logischerweise auch damit hin, weil das bietet einem dann noch große melodramatische Momente, die so schamlos kitschig waren, dass es mich fast berührt hat. Also ich kann nicht sagen, wenn ich am Ende dann dieses Kapitel des Kindes gelesen habe, von Maria, ihrem späteren Kind, dass da irgendwas für mich drin war. Also es ist schon frech, aber es klappt auch irgendwie.
Und wir können ja kurz die HörerInnen einmal mit ins Boot nehmen. Also am Ende sitzt Natalie eben in einer Interviewsituation. Also es wird ein Fernsehinterview gegeben. Natürlich mit Rena, ihrer Erzrivalin. Also die Storystränge laufen zusammen. Und dann gibt es die große Ankündigung, dass eben die älteste Tochter von Natalie ein Buch geschrieben hat über ihre Erlebnisse auf der Yesterday-Farm. Und Natalie soll jetzt...
Wirklich die älteste? Ist das nicht die irgendwie so mittlere Tochter, die erste, die auf der Farm geboren wird?
Nee, stimmt. Du hast recht. Also Mary, die wichtigste Tochter in dem 19. Jahrhundert.
Kurz erklären, dass haben ja schon angedeutet, der Plot-Twist ist, dass eigentlich diese spätere Version der Farm einfach ein paar Jahre später ist, nicht im 19. Jahrhundert, sondern halt auch in den 2020ern, 2030ern dann wahrscheinlich, und dass sie dort mit demselben Ehemann nochmal eine neue Familie gründet und diese Kinder dann stellenweise auch körperliche Belange haben, weil sie so spät eben schwanger wird. Und das wird am Ende dann aufgebrochen von einem der Kinder, das vorbeikommt, und quasi auch von der Staatsgewalt, die dieses seltsame Schauspiel, dass sie sich in ihrer psychologischen Disposition eben imaginiert hat. Ja, und dann kommt eben dieses Interview-Szenario.
Und Mary veröffentlicht dann anscheinend ein Buch, also nicht anscheinend, veröffentlicht ein Buch über ihre Erlebnisse auf der Yesteryear Ranch. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich wirklich auch laut gelacht habe und mir dachte, nein. Also die Welt, die Frau Burke mir hier entwirft, fand ich vorher schon nicht so richtig glaubwürdig. Aber eine Welt, in der das, was hier geschrieben wird, also was uns als Roman im Roman präsentiert wird, ein Bestseller wird und von Menschen als gute Schreibe anerkannt wird, da können wir, glaube ich, froh sein, dass wir nicht in der Diegese sind.
Ah, nee, das ist nicht unrealistisch.
Also,
das ist nicht unrealistisch. Das ist
doch auch ein Erfolg geworden. Also dementsprechend.
Nee, ist möglicherweise halt wirklich so ein amerikanisches Ding. Aber ich meine, wir...
Das Natascha Campus-Buch hat sich doch auch verkauft,
zum Beispiel,
oder?
Aber halt irgendwie so US-Amerika halt wirklich so, also die haben ja diese irgendwie von den 60ern bis irgendwann irgendwie so auch mehr irgendwie so Million Little Pieces, Oprah. Die haben halt wirklich, ich sag mal, so eine Traditionslinie von Drama-Porn oder halt Trauma-Memoir-Literatur.
Aber Natascha Campus hat kein Buch geschrieben, in dem es heißt, "Once upon a time, a little girl lived out in the mountains, in a small cabin on a hillside. There were no other families, but the girl was never lonely." Und das geht jetzt immer so weiter, in diesem furchtbaren Pseudo-Märchen-Modus. Das ist auf jeden Fall ein Paukenschlag, mit dem man diesen Roman nochmal beenden kann.
Ja, es ist auf jeden Fall ein emotionaler, kitschiger Höhepunkt, der einem all das Leiden rückblickend rechtfertigen soll, dass man das Gefühl hat, jetzt gehe ich bei all dem Schrecken mit einem positiven Gefühl raus. Ich glaube, das trennt ihn auch noch mal deutlicher als von der anvisierten Literatur. Also keine Ahnung, man will ja sicher auch irgendwie der Report der Markt oder die Stepford Wives halt irgendwie für die Gegenwart haben. Und ich glaube, in solchen Kapiteln zeigt sich nochmal, wie weit das von den Klassikern, die wir jetzt gesellschaftlich haben, eben doch entfernt ist. Also ich habe das Gefühl, das ist bei allem Diskurs, bei allem Erfolg wahrscheinlich doch ein recht kurzatmiges Buch, das jetzt nicht besonders lang über sich selbst hinausreicht, oder? Das ist, ich will nicht sagen, das ist bald vergessen, aber ich habe das Gefühl, das ist in seiner Tragkraft schon auch sehr auf diesen spezifischen Moment beschränkt.
Ja, das wird sehr schnell sehr blöd altern.
Ja, es ist halt wieder so ein Roman mit dem eingebauten Anspruch, sage ich mal. Also ich habe das Gefühl, das kam bei euch beiden auch schon viel durch. Es ist halt ein Buch, das dir beim Lesen ein gutes Gefühl gibt, weil du bist auf der richtigen Seite, weil du dieses Buch liest und dich mit der Autorin über diese Figuren lustig machst. Also halt so ein, ich will nicht sagen so ein Anspruchsplacebo, aber ja, halt einfach eine liberale Echo Chamber, die man hier liest. Also wem die Känguru-Revolution von Marc-Uwe Kling noch zu subtil war, der kann halt zu Yesteryear jetzt
gehen. Ja, und wer derartige Thesen und Positionen noch ein bisschen mehr ausgebreitet haben möchte, der kann das auch auf jeden Fall in ihrem Podcast Diabolical Lies ausgebreitet sehen, wo ich erstaunt war, dass es so seltsam changiert zwischen zu, dass aus europäischer Perspektive natürlich sozialdemokratisch, aber aus amerikanischer Perspektive sehr weit links gehaltene so Bernie-Sprech. Also man ist da auch dann skeptisch zumindest gegenüber Abundance und ähnlichen Phänomenen. Aber gleichzeitig ist man auch so in so einer seltsamen klinischen Sprache und in einer rhetorischen Welt, die einen vielleicht dann doch wieder näher bei Hillary Clinton verortet. Also ich fand es eine sehr faszinierende Hörerfahrung in diesem Podcast, so ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, was denn jetzt die Position irgendwie hier ist, die vertreten wird. Also ich finde es auf jeden Fall sehr erhellend für das, was im Roman passiert, wenn man so ein bisschen in diesen Podcast reinhört. Das würde ich, wenn ihr mehr verstehen würde, wollt, darüber als Hausaufgabe mitgeben. Gibt's noch irgendwas, das anzumerken ist? Gibt's für euch persönlich vielleicht noch ein Fazit, irgendwas, das ihr aus dem Gespräch jetzt mitnimmt zu diesem Roman?
Es ist doch einfach immer wieder schön, wie sich, sag ich mal, hier im Podcast, weil wir Gegenwartsliteratur besprechen, auch einfach so durchgängige Narrative entwickeln. Und ich war am Anfang noch etwas überrascht, dass Frau Burke, glaube ich, einen Blurb auf Madeleine Cashs Roman drauf hatte. Jetzt bin ich's nicht mehr. Also so die Position werden aufgerieben, haben wir das Gefühl. Es ist wichtiger, einen Themenroman zu schreiben, als tatsächlich einen Roman über Themen zu schreiben. Literatur wird einfach Content, ja, sagen wir so, um nochmal so ein Basssatz hier zum Ende rauszuhauen.
Ich war auf jeden Fall fasziniert, als ich in einem ihrer Podcasts hörte, sie möchte gern Emma Klein sein. Und das hat mir auch irgendwie total eingeleuchtet, weil ich erinnere mich, dass The Girls natürlich so seine Momente hat, aber dass ich schon auch...
Der war wirklich gut, den fand ich wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte das Gefühl, dass es auch irgendwie eine Autorin gewesen, die sich dann für mich schnell irgendwie erschöpft hat in dem, was sie macht. Und ich hatte das Gefühl so, wenn man schon ausgeht davon, eine bestimmte finanzielle und eine bestimmte identitäre Karriere so nachzuvollziehen und man möchte genau denselben Drei-Buch-Vertrag... Ich weiß nicht. Ich will ja auch nie sagen, die Leute müssen jetzt das die brotlose Kunst und das Weltferne schreiben und die müssen Mönche sein oder Mönchsfrauen, wenn sie Künstlerin sein wollen. Aber dass das so klar irgendwie karrieristisch, so nackt in den Ambitionen ist, ja, das haben wir jetzt demnächst bei Caroline Wahl sicher auch nochmal. Das behagt mir nicht, wenn ich das Gefühl habe, das ist so nackt in dem spezifischen Karrierepfad, den es einschlagen möchte.
Ja, das klingt auch für mich so ein bisschen deprimierend, weil wenn man Schreiben so betrachtet, wieso arbeitet man nicht gleich bei einer Bank?
Oder ja, weil man aus dem Labyrinth, raus will. Das ist ja auch eine These, die dieser Roman äußert.
Man ist aber doch immer noch in dem Labyrinth drin!
Ja, aber das ist vielleicht ein Labyrinth, das von außen ein bisschen glamouröser und hübscher aussieht. Und ich meine, wir haben halt die Wahl des Labyrinths. Und das ist doch toll in unserer liberalen Demokratie. Wir dürfen immer schöne neue Tapete für das Labyrinth kaufen. Gut, Finn, worüber sprechen wir denn beim nächsten Mal?
Wir sprechen nächste Woche über Antimüller, den zweiten Roman von Jade Jasmin Önder, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, nicht nur, weil ich das Cover toll finde, aber ich mag auch grundsätzlich die Plotauslegung. Ist ja ein Buch, was mir auch auf Social Media in den letzten Monaten schon ein paar Mal begegnet ist und auf vielen, nicht nur spekulativen Listen, was auf der Longlist des Buchpreises landen könnte, sondern auch auf schon so Mitte des Jahres die besten Bücherlisten gelandet ist. Und ja, vielleicht mal wieder ein guter Roman hierbei gelesen. Das wäre doch auch mal was.
Ich wollte gerade sagen, ich freue mich drauf.
Vielleicht geht's mal wieder ein bisschen um Sprache hier in der Literatur. Ja. Mal schauen. Ich bin vorsichtig optimistisch. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Tschüss.